Guten Tag, Frau Johann. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier bei Radio Rostfrei. Vielleicht können Sie ganz kurz sagen, was Ihre Aufgaben an der Uniklinik in Freiburg sind.
Also erstmal vielen Dank, Herr, für die Möglichkeit, hier mit Ihnen über unser Lieblingsthema Schlaf zu sprechen. Meine oder unsere Aufgaben sind natürlich in erster Linie Ansprechpartner für Menschen mit Schlafproblemen oder Schlafstörungen zu sein. Also einfach ganz konkret eine Anlaufstelle für Menschen, die eben unzufrieden oder Probleme mit dem Schlafen haben. Und ganz konkret meine Aufgabe ist die psychotherapeutische Betreuung im Rahmen von wissenschaftlichen Studien von Menschen mit Ein- und Durchschlafstörungen sowie der Studentenunterricht.
Also Sie sind Psychologin und Sie beschäftigen sich, Sie hatten es eben gesagt, mit Ihrem Lieblingsthema, dem Schlaf. Schlafen Sie so gerne?
Ich liebe Schlafen und tagsüber beschäftige ich mich auch gerne mit dem Thema Schlaf.
Sie beschäftigen sich natürlich mit dem Thema Schlaf vor dem Hintergrund, dass es bei einigen Menschen damit eben nicht so gut funktioniert. Können Sie sagen, wie viele Menschen von Schlafstörungen jetzt im weitesten Sinne überhaupt betroffen sind?
Ja, eine spannende Frage, die auch gar nicht so einfach zu beantworten ist, weil es ja eine Vielzahl an unterschiedlichen Schlafstörungen gibt. Also zum Beispiel gibt es den sogenannten Pavor Nocturnus, das ist der, dann ja, kann man sich vorstellen, wie so ein Nachtschreck. Das ist so, wenn man aus dem Schlaf in der Nacht so hochschreckt. Und daran zum Beispiel leiden maximal 1% der deutschen Bevölkerung von den Erwachsenen.
Also hochschrecken heißt dann plötzlich wach werden und im Bett aufrecht sitzen.
Genau, also praktisch aus dem Schlaf heraus. Die Menschen sitzen dann oft senkrecht im Bett mit so weit aufgerissenen Augen, nehmen einen aber so gar nicht wirklich wahr, wenn man vor ihnen steht. Bei Kindern ist es deutlich häufiger. Aber das wäre so ein Beispiel für eine relativ seltene Schlafstörung bei Erwachsenen in Deutschland. Aber zum Beispiel Ein- und Durchschlafstörungen, also sogenannte Insomnien, sind deutlich häufiger. Die kommen so ungefähr bei 10% der Menschen in westlichen Industrienationen vor.
10% der Menschen. Gibt es da Unterschiede zwischen den Geschlechtern oder ist das auch vom Alter abhängig ein wenig?
Also beides. Es ist so, dass Frauen deutlich häufiger betroffen sind als Männer und dass grundsätzlich die Prävalenz, also das ist so die medizinische Kennzahl, anhand deren man festmachen kann, wie viele Menschen denn an einer zum Beispiel Insomnie leiden. Und die steigt deutlich mit dem Lebensalter an. Das heißt, deutlich mehr Frauen leiden an sogenannten Insomnien, also Ein- und Durchschlafstörungen. Und die, deutlich mit dem Lebensalter ist sozusagen das Risiko höher, eine Insomnie zu entwickeln.
Wir haben gerade Vollmond oder wir sind kurz vor Vollmond. Spielt das auch eine Rolle? Gibt es da auch Berichte?
Ja, also Berichte gibt es unzählige sozusagen. Also das wird uns häufig berichtet. Es gibt jetzt meines Wissens keine wissenschaftliche Studie, die da einen Zusammenhang sieht. Allerdings klafft das mit den Berichten, die wir in der Klinik kennen, deutlich auseinander.
Was passiert denn, wenn jetzt eine Person über längere Zeit nicht gut schläft? Was kann denn da passieren mit der Person oder auch mit dem Umfeld vielleicht?
Ja, also das ist ziemlich unterschiedlich. Es gibt ja Gründe, warum manche Menschen nicht schlafen können. Also so ein ganz, ganz typisches Beispiel sind ja oft junge Eltern. Also denen wird einfach sozusagen der Schlaf ganz objektiv über einen längeren Zeitraum geraubt. Und für die allermeisten Menschen ist es zwar währenddessen auch ziemlich unangenehm, aber in der Regel stellt es oft gar kein Problem dar, weil wenn dann das Kind einfach größer wird oder besser schläft, dann finden in der Regel die Leute häufig auch wieder zurück zu so einem normalen Schlaf. Und dann ist so, ich sag mal, so ein temporärer Schlafmangel oder gestörter Schlaf zwar extrem unangenehm, aber stellt eigentlich kein Problem dar. Ganz anders ist es, wenn man jetzt zum Beispiel über einen längeren Zeitraum wirklich nicht schlafen kann. Also zum Beispiel berichten uns regelmäßig hier Menschen, die uns eben zu uns kommen und Hilfe suchen, dass sie schlecht schlafen und das zum Beispiel der Fall ist seit der Geburt des Kindes. Und wenn wir dann fragen, wie alt denn die Kinder sind und die Menschen berichten, dass die Kinder zum Beispiel 34 und 37 Jahre alt sind, dann ist klar, dass sozusagen oder die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass die Kinder mittlerweile ganz gut schlafen. aber eben diese Menschen, die uns das erzählen, eben irgendwie nicht mehr geschafft haben, zurück zu einem, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, normalen oder für sie zufriedenstellenden Schlaf.
Und wie unterstützen Sie dann die Menschen, die zu Ihnen kommen?
Ganz unterschiedlich. Also grundsätzlich ist es erstmal so, wenn Menschen kommen und uns erzählen, dass sie eben nicht gut schlafen können, dann ist es so, dass wir immer erstmal im Gespräch versuchen herauszufinden, um was für eine Schlafstörung es sich dann handelt, weil man entsprechend ziemlich unterschiedlich vorgeht. Man kann grob zwischen mehreren Arten, wenn man so möchte, von Schlafstörungen unterscheiden. Zum Beispiel gibt es organisch bedingte Schlafstörungen und eher psychisch bedingte. Und wenn wir so den Verdacht auf eine organisch bedingte Schlafstörung haben, also eine Schlafstörung oder ein Schlafproblem mit körperlichen Ursachen, dann gehen wir natürlich ganz anders vor, als wenn wir das Gefühl haben, dass eher psychische Faktoren eine Rolle spielen. Und bei dem Beispiel, das ich jetzt vorhin eingeführt oder genannt habe, mit den Menschen, die sagen, ich kann seit der Geburt meines Kindes nicht schlafen, nehmen wir eher psychische Faktoren an. Aber entsprechend unterschiedlich gehen wir vor, je nachdem, was wir als Ursache auch für die Schlafstörung vermuten.
Sie hören PH88,4, heute mit Anna Johann, Psychologin an der Uniklinik in Freiburg. Frau Johann, vor der Musik haben Sie uns darüber berichtet, dass es sehr viele Menschen gibt, die an Ein- oder Durchschlafstörungen, der sogenannten Insomnie, leiden. Wie helfen Sie denen?
Die Frage finde ich wirklich ausgezeichnet vor dem Hintergrund, dass ganz viele Menschen, die zu uns kommen, schon wirklich unglaublich viel unternommen haben, um gegen ihre Ein- und Durchschlafstörungen anzukämpfen. Und dabei ist eigentlich die Lösung in Anführungsstrichen relativ einfach. Es gibt nämlich sogenannte Leitlinien und anhand dieser Leitlinien ist genau definiert, wie man bei zum Beispiel Insomnien vorzugehen hat. Und die Leitlinienempfehlung bei Insomnie ist die sogenannte kognitive Verhaltenstherapie der Insomnie. Und wie der Name schon sagt, handelt es sich dabei um eine Verhaltenstherapie. Und diese Therapie setzt sich zusammen aus verschiedenen, wenn man so möchte, Bausteinen oder Elementen.
Und die Menschen, die zu Ihnen kommen, die bringen ja unterschiedliche Geschichten mit. Und gibt es dann ein Rezept für alle?
Tatsächlich wird bei Insomnie immer erstmal die kognitive Verhaltenstherapie bei Insomnie empfohlen. Wenn man die dann aber umsetzt, dann ist es tatsächlich so, dass im individuellen Fall natürlich sehr genau geschaut wird, was zu tun bzw. zu unterlassen ist.
Und die Menschen bringen ja auch schon wahrscheinlich eigene Erfahrungen mit. Die haben verschiedene Sachen versucht, um dem Ganzen Herr zu werden. Ja. Und ist das dann auch Bestandteil in dieser kognitiven Verhaltenstherapie, das aufzugreifen und eventuell da noch Veränderungen herbeizuführen?
Absolut. Also es ist ja tatsächlich so, dass es ganz unterschiedlich ist. Also zum Beispiel, ob jemand schon 30 Jahren an schlechtem Schlaf leidet oder vielleicht erst seit 4 Monaten. Oder ob zum Beispiel die Ursache bekannt ist, warum jemand nicht gut schlafen kann oder ob jemand überhaupt gar keine Idee hat und zum Beispiel sagt, meine Eltern haben mir schon gesagt, ich kann nicht gut schlafen. Das ist schon so, dass wir dann sozusagen im Rahmen der Therapie immer versuchen, so individuell wie möglich mit den Menschen zu arbeiten.
Und Ziel von dieser kognitiven Verhaltenstherapie ist dann was genau?
Also tatsächlich ist das Ziel, dass die Menschen wieder zufrieden sind mit ihrem Schlaf. Also so ganz global kann man das so nennen.
Ja. Und genau, jetzt wie kann ich mir das vorstellen? Was würden Sie mir dann empfehlen? Ich komme zu Ihnen, ich habe schon alles Mögliche versucht, ich trinke abends keine Cola mehr vor dem zu Bett gehen, aber dann liege ich im Bett und schaue auf die Uhr. Und dann nach einer Stunde schaue ich wieder auf die Uhr.
Ja, genauso wie Sie es beschrieben haben, so ist es. Es ist sozusagen der Alltag. Also dass Menschen zu uns kommen und sagen, und tagsüber bin ich unglaublich müde. Ich bin zum Beispiel beim Arbeiten und denke die ganze Zeit an Schlafen, kann ich schlafen. Und dann, Frau Johann, dann passiert es, dann lege ich mich ins Bett, hätte endlich die Möglichkeit zu schlafen und dann klappt es nicht mit dem Schlaf. Also genau wie Sie gesagt haben, das ist so der, wenn man so möchte, eine typische Schilderung von Menschen, die zu uns kommen.
Frau Johann, Sie hatten eben gesagt, dass es viele Menschen gibt, die tagsüber daran denken, dass sie jetzt gerne schlafen würden, aber das nicht können aus verschiedenen Gründen. Und wenn sie dann abends im Bett sind, dass sie dann nicht einschlafen können. Wie helfen Sie denen?
Das ist tatsächlich so, dass wenn man im Vergleich zum Beispiel Menschen, die keine Schlafprobleme haben, fragt, wie ist das denn, wie schlafen sie denn ein und wie ist das denn dann im Bett, dann ist es ziemlich spannend, dass die häufig das gar nicht genau beschreiben können. Also dass die sagen, ja, weiß ich auch nicht so genau, schon ein bisschen irritiert sind von der Frage, sagen, ja, ich gehe halt irgendwie ins Bett und dann schlafe ich halt irgendwie. Das heißt, was das zeigt, ist, dass Menschen mit Ein- und Durchschlafstörungen häufig sehr viel genauer Bescheid wissen, was sie im Bett tun, beziehungsweise wie sie schlafen, beziehungsweise nicht schlafen im Vergleich zu, ich nenne es jetzt mal, normalen Schläfern. Und genau das ist oft das Problem, dass eben Menschen mit Ein- und Durchschlafstörungen ganz schön viel Zeit im Bett verbringen, in der sie eben nicht schlafen. Das heißt, die fangen auch an, das Bett gar nicht mit so angenehmen Dingen zu verknüpfen wie Entspannung und Schlaf und vielleicht noch Lesen und Gemütlichkeit, sondern häufig wird dann das Bett auch, oder es ist oft so eine ambivalente Beziehung, kann eben auch zu so einem Stressor werden. Also dieses, ich gehe ins Bett und bin eigentlich hundemüde, aber sobald ich im Bett liege, berichten dann Menschen, bin ich hellwach, obwohl ich gerade noch müde war. Das heißt, was wir versuchen ist, man kann sich so ein bisschen so vorstellen, wie wir versuchen, den Reset-Knopf zu drücken. Also wir möchten, dass die Menschen, wenn sie im Bett sind, wieder schlafen und auch wieder angenehme Gefühle, sage ich mal, mit ihrem Bett verknüpfen. Und das machen wir auf eine gar nicht so unglaublich elegante, aber ziemlich effektive Methode. Und zwar ist es so, dass wir die Zeit, die die Menschen im Bett verbringen, deutlich reduzieren. Also wenn zum Beispiel jemand, und das machen wir anhand bestimmter Regeln. Also das heißt, wenn wir zum Beispiel jemanden haben, der uns berichtet, ich liege 9 Stunden im Bett und kann aber davon sicher 3 Stunden nicht schlafen, dann reduzieren wir die Bettzeit von dieser Person deutlich, oder wir schlagen, also das können die Menschen ja nur selber tun, aber wir schlagen das dann vor. Und das hat, wenn man das über einen längeren Zeitraum nach, ja, unter Berücksichtigung bestimmter Punkte eben macht, hat das zur Folge, dass die Menschen häufig dann eben, wenn sie im Bett sind, tatsächlich wieder schlafen. Und so sich praktisch über einen längeren Zeitraum hinweg auch wieder dieses Gefühl einstellt, ich kann ja doch schlafen, und eigentlich hat Bett auch in erster Linie was mit Schlafen und eben nicht mit Rumwälzen und Grübeln und Wachsein zu tun.
Frau Johann, wenn Sie davon sprechen, von einem längeren Zeitraum, sind das Jahre, sind das Monate?
Also das ist ganz häufig, es ist auch eine sehr gute Frage, weil häufig ist es so, dass uns das auch Menschen, mit denen wir beginnen zu arbeiten, fragen, wie lang muss ich das machen? Und tatsächlich ist es so, dass wir da keine wirklich gute Antwort drauf geben können, weil wir es wirklich häufig nicht wissen. Also was man grundsätzlich sagen kann, umso konsequenter oder desto konsequenter man die Regeln umsetzt, umso schneller geht es in der Regel. Aber wir wissen nicht, es gibt wirklich Fälle, da machen das Menschen, mit denen wir arbeiten, weniger als eine Woche und die sagen, es ist wunderbar. Jetzt klappt wieder alles ganz, ganz toll mit dem Schlaf. Das ist aber eher relativ schnell. Häufig ist es ein Prozess über mehrere Wochen, aber wie lange der genau dauert, das können wir selbst auch im Vorfeld eigentlich relativ, muss man sagen, schlecht prognostizieren. Das heißt, unsere Aufgabe ist es eben auch, das vorher zum einen den Menschen zu sagen, damit die davon auch nicht überrascht sind und auch wissen, einfach worauf sie sich einstellen, und auch, das ist ja auch die Frage, ob man das dann möchte. Und im gleichen Zug ist es natürlich auch total wichtig, wenn wir dann Menschen da begleiten, dass wir die eben auch entsprechend motivieren und sozusagen da auch, wenn man so möchte, durchcoachen und versuchen, dass die da sozusagen auch dran bleiben.
Frau Johann, was bekommen Sie für Rückmeldungen von den Menschen, die Sie behandelt haben?
Ja, in dem Zusammenhang ist vielleicht besonders interessant, dass sich Menschen häufig noch wirklich auch nach mehreren Jahren wieder bei uns melden, um einfach kurz zu berichten, wie es denn jetzt aussieht mit dem Schlaf. Und da ist ganz schön und ganz spannend zu sehen, dass viele Menschen einfach sehr mittlerweile sehr zufrieden sind damit, wie sie schlafen, und das aber häufig davon abweicht, wie sie vor der Therapie dachten, dass sozusagen ihr guter Schlaf aussehen sollte.
Also Sie bekommen nach Jahren noch Rückmeldungen von ehemaligen Patienten, so kann man sie ja nennen. Die berichten dann über...
Die schreiben einfach kurz eine E-Mail oder rufen mal an und berichten und sagen dann einfach: Übrigens, ich habe gerade das und das gelesen, da musste ich an Sie denken und jetzt wollte ich Ihnen einfach nochmal sagen, ich war bei Ihnen 2015 und jetzt ist es schon so lange her, und die schreiben dann einfach 3 Sätze oder so.
Ja. Oh, da können Sie sich dann aber auch sehr drüber freuen.
Ja, es freut mich sehr, auf jeden Fall, ja.
Und mich, liebe Frau Johann, hat es sehr gefreut, dass ich dieses Interview mit Ihnen führen konnte.